Vortragsreihe im Wintersemester 2014-2015. Grenzen der Ökonomisierung. Vierter Vortrag. PD Dr. Dietmar Wetzel. Wettbewerbskulturen und Ökonomisierung. Der Kampf um die exzellente Universität.
Schön, dass Sie alle da sind und dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich freue mich sehr, dass Wolfgang Esbach heute Abend hier ist und seine Frau Christa Kabelstein-Esbach und Herr Pörksen auch den Weg hierher gefunden hat. Das freut mich, dass Sie da sind. Und was möchte ich heute Abend machen? Ich denke, ich werde 35 Minuten, 40 Minuten ein paar Überlegungen Ihnen vorstellen. Und dann können wir sicherlich auch das ein oder andere, wenn Sie mögen, diskutieren, auch kritisch diskutieren, hinterfragen. Ich werde anfangen mit ein paar einleitenden Bemerkungen, Fragen zur Kontextualisierung des Themas und möchte dann auch mit ein paar Thesen das Ganze etwas rahmen, damit man so ein bisschen sieht, wie ich die Argumentation auch für den gesamten Vortrag aufgebaut habe und wo ich so ein bisschen hin möchte. Der zweite Punkt wird dann Stichwort Ökonomisierung sein, also auch die Frage, was ist das eigentlich, Ökonomisierung? Wie können wir das fassen? Wie können wir damit umgehen mit so einem nicht ganz einfachen Begriff? Um dann in einem dritten Punkt mir die Semantiken des Wettbewerbs genauer anzuschauen. Da gehe ich tatsächlich ein bisschen auf die Arbeit ein, Soziologie des Wettbewerbs, und werde dort ein paar Punkte machen, die mir in der Arbeit wichtig sind. Und im vierten Punkt dann die Universitäten, so wie sie sich mir heute darstellen, versuchen zu beschreiben, also zwischen Ranking, Wettbewerb und Kooperation, versuchen ein paar Merkmale zu identifizieren, die mir wichtig erscheinen, wenn man sich mit Universitäten beschäftigt, aber wenn man auch in ihnen sozusagen tätig ist. Und im fünften Punkt geht es dann um die Wettbewerbskulturen, die ja auch im Titel auftauchen, wo ich den Versuch mache, Wettbewerbskulturen zu beschreiben, aber eben nicht nur zu beschreiben, sondern auch einen Versuch unternehme, diese Kulturen, es sind eigentlich vier, die ich identifiziert habe, auf die Universität zu projizieren und zu schauen, wie kann man das heute eigentlich fassen, unter diesem Aspekt von Wettbewerb, aber auch von Ökonomisierung. Und dann möchte ich mir das Beispiel der Exzellenzinitiative noch etwas genauer anschauen, auch da nochmal so zu fragen, was ist das eigentlich, was hat es vielleicht auch gebracht und wo liegen vielleicht auch kritische Momente begründet, und werde das Ganze dann nicht zusammenfassen, sondern werde ein Fazit machen in Thesen. Das ist etwas allgemeinerer Art gehalten, welche Universität, welche Bildung. Also um auch so ein bisschen einen Ausblick zu geben, auch vielleicht für die Diskussion, das mache ich in vier Thesen, um dann wirklich zu sehen, wie ich mir das auch ein bisschen vorstelle, wie das weitergehen könnte an Universitäten, auch gerade unter dem Aspekt von exzellenten Universitäten, ja oder nein. Gut, das ist das Programm. Der erste Punkt ist, das war ein kleiner Zufall, als ich vor Weihnachten in die Süddeutsche Zeitung geschaut habe, es war zwei Tage vor Weihnachten, war ein Artikel von Thomas Rusche drin. Das ist ein Personalchef, ein Unternehmer. Der hat in der SZ einen Text geschrieben, den fand ich ganz interessant, Die Zeit der Wölfe. Die Zeit der Wölfe, da geht es vor allen Dingen um die Frage, was macht eigentlich der Wettbewerb mit uns in der heutigen Gesellschaft? Nach einer anfänglichen Lektüre dachte ich mir, naja, das ist eigentlich ganz interessant, wie er das beschreibt, aber zunehmend hatte ich Unbehagen, weil ich dachte, das ist eigentlich sehr negativ. Es ist eine sehr negative Art, eine negative Lesart von Wettbewerb, als er begreift Wettbewerb als rein zerstörerisch. Es zerstört die Integration der Gesellschaften, die Solidarität wird zerstört. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber eigentlich hat der Wettbewerb, und das ist auch ein Thema der Habilitation gewesen, eine vergesellschaftende Wirkung, mit Georg Simmel gesprochen. Wettbewerb integriert auch, also es ist eben nicht nur solidaritätszerstörend, sondern kann auch Menschen, kann auch Wettbewerber, Konkurrenten, Soziologie der Konkurrenz bei Simmel heißt das, zusammenbringen. Und das hat komplett gefehlt. Und das fand ich irgendwie symptomatisch, dass man dieses Wettbewerbsthema oft sehr in so einer moralisierenden beziehungsweise in einer Schwarz-Weiß-Metaphorik abhandelt. Also man hat eben, und das sieht man an diesem Artikel sehr schön, eine Tendenz zu einer moralisierenden Lesart, also es werden ganz klar, Wettbewerb ist das Schlechte, das Böse, das will man nicht, und das andere sozusagen, Gemeinschaft, Solidarität, das sind positive Dinge, und die würden dann auch kaputt gemacht werden. Also das ist so in diesem Artikel auffallend und eben auch, was weiterhin auffallend ist, das bezieht sich nicht nur auf diesen Artikel, es bezieht sich eigentlich auf den politischen Diskurs der letzten Jahre, der ja sehr stark neoliberal gefärbt ist, dass man ein Schwarz-Weiß-Denken hat. Also die einen sind sozusagen die Verfechter des Wettbewerbs, die anderen sind die kritisierenden Wettbewerb. Wobei man natürlich auch sagen kann, Wettbewerb als Schlagwort oder als Konzept hat natürlich nicht nur im politischen Diskurs, aber auch da einen oftmals sehr positive Konnotation erfahren. Also es ist eigentlich zunehmend weiß geworden, wenn man so will. Ja, es hat sich positiv, lässt sich positiv begreifen. Die Soziologie, wir in der Soziologie beschäftigen uns mit Wettbewerb, mit Konkurrenz, mit Märkten vor allen Dingen, mit Wettbewerb gar nicht mal so intensiv eigentlich die letzten Jahre. Deswegen war das auch eine Motivation, das aufzugreifen. Wir fragen in der Soziologie dann nach Funktion, Bedeutung, aber auch nach der diskursiven Verwendung von Wettbewerb und Ökonomisierung von solchen Konzepten. Also wir wollen nicht einfach sagen, das ist etwas, was schlecht ist, was moralisch gesehen gut oder böse ist, sondern wir wollen eigentlich auch fragen, was ist die Funktion von Wettbewerb, was ist die Bedeutung, die wir diesem Wettbewerb oder diesem Begriff zuschreiben und was sind eben dementsprechend die diskursiven Verwendungen von solchen Schlagwörtern, Konzepten, die wir immer wieder in der Gesellschaft finden, aber auch natürlich im medialen Diskurs. Das ist quasi der Einstieg gewesen zu dem Thema. Ich denke, alle von Ihnen haben damit auch zu tun, beziehungsweise werden sich damit schon in der einen oder anderen Weise vermutlich auseinandergesetzt haben. Ich selber habe, und das hat Frau Steil auch schon erwähnt, dazu eben die Habilitationsschrift vorgelegt, Soziologie des Wettbewerbs, eine kultur- und wirtschaftssoziologische Analyse der Marktgesellschaft. Das habe ich 2013 im VS-Verlag veröffentlicht. Und dort geht es eben auch um die Frage, wie kann man eigentlich nicht aus einer ethischen oder aus einer philosophischen oder auch einer ökonomischen Perspektive Wettbewerb betrachten, sondern aus einer genuin soziologischen Perspektive. Also ich habe versucht, so ein bisschen dieses Thema wieder in die Soziologie zurückzuholen und für die soziologische Analyse aufzubereiten, sowohl historisch als auch in einzelnen Analysen, die ich nachher auch noch ein bisschen vorstellen möchte. Das ist das eine. Der andere Schwerpunkt, beziehungsweise das andere, was ich dazu vorgelegt habe, sind die Perspektiven der Aufklärung zwischen Mythos und Realität. So nennt sich der Band, den ich herausgegeben habe, wo verschiedene Wissenschaftler dazu Aufsätze geliefert haben, um zu fragen, was heißt es eigentlich heute Aufklärung? Was bedeutet auch Bildung in der heutigen Zeit? Wie kann man mit diesem Phänomen der Aufklärung an Universitäten, aber nicht nur da, sondern auch in anderen Zusammenhängen tatsächlich umgehen? Das ist der zweite Punkt. Und dann habe ich jetzt eben auch in letzter Zeit immer wieder mal kleinere Arbeiten zur Bildung. Das sind eigentlich mehr so kleinere Publikationen gewesen, wo ich versucht habe, mich der Frage nach, was ist eigentlich Bildung, was bedeutet das im Kontext von Ausbildung, Bildung und so weiter, beschäftigt. Und jetzt gegenwärtig bin ich dabei, einen Band zu machen zu Jacques Rancière, wo es eben um die Frage geht, die Vorstellung eines unwissenden Lehrmeisters, der sozusagen ein Lehrmeister ist, der genauso wie seine Schüler nichts weiß und dadurch versucht, denen etwas beizubringen, was er selber gar nicht weiß. Und dementsprechend, das interessiert mich sehr stark und das ist so mein Kontext, in dem ich Bildung betrachten möchte. Und das ist sehr, sehr spannend und vielleicht kann ich auch dazu später nochmal was genaueres sagen. Thesen. Wie gesagt, vier Thesen, die ich präsentieren möchte, um so ein bisschen zu zeigen, wo es hingeht. Die erste These lautet, Effekte der Ökonomisierung und Wettbewerbe bestimmen zunehmend unser Arbeiten und Leben an Universitäten. Das ist etwas, auf was ich nachher dann auch mal genauer eingehe. Das ist jetzt eigentlich eine übergreifende These, die, denke ich, auch das ein bisschen widerspiegelt, was in der Reihe verhandelt wird, nämlich die Frage, wo sind Ökonomisierungsprozesse am Laufen, wo liegen auch Grenzen der Ökonomisierung, ja? Und auch gleichzeitig eben für mich jetzt die Frage, wo sind Wettbewerbe sinnvoll, wo sind sie auch nicht mehr sinnvoll. Das hatte ich vorhin schon angedeutet, Wettbewerb ist per se weder gut noch schlecht. Es geht nicht um eine moralische Bewertung von Wettbewerb aus einem soziologischen Blickwinkel, sondern es geht darum zu zeigen, welche Funktion, was macht eigentlich Wettbewerb in unserer Gesellschaft? Was hat er für einen Stellenwert? Dennoch würde ich vorschlagen, das ist auch eine Art, sozusagen, wie man damit umgehen kann, ganz allgemein gesprochen, nämlich sinnlose von funktionalen Wettbewerben voneinander zu unterscheiden. Also solche Wettbewerbe, die wirklich nur Unsinn produzieren, um es mit Matthias Binswanger zu sagen, der dazu auch eine Publikation vorgelegt hat, zu diesen sinnlosen Wettbewerben, zu unterscheiden von funktionalen Wettbewerben, wo man ein ganz klares Ziel verfolgt, wo man auch sagt, es macht eben Sinn, dass man diesen Wettbewerb zum Beispiel bei Stellenausschreibungen tatsächlich auch wirklich durchführt und dass es eine Transparenz gibt und so weiter. Das ist eigentlich, also verstehe ich unter einem funktional sinnvollen Wettbewerb. Das müsste man trennen. Der Kampf um Exzellenz an Universitäten führt zu einer weiteren Ungleichheit zwischen den Universitäten. Das ist etwas, was man, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon nach verschiedenen Initiativen gesehen hat, dass es teilweise auch eine gewollte Ungleichheit fördert, die man natürlich politisch hinnehmen kann oder eben auch bekämpfen kann und sagen kann, das wollen wir eigentlich gerade nicht. Aber ich glaube, es ist ein Fakt, dass es eben die Ungleichheit zwischen den Universitäten ist nicht kleiner, sondern größer geworden. Nun bin ich bei dem Punkt der Ökonomisierung. Ökonomisierung wäre aus einer neutralen Sicht, und das kann man, glaube ich, machen, etwas wie Rationalisierungsprozesse, Steigerung von Effizienz, von Effektivität, auch eine Leistungsorientierung. Das sind eigentlich auch Dinge, die man unter dem Stichwort Ökonomisierung auch verhandeln könnte, vielleicht sogar müsste. Und da habe ich mich auch gefragt, da kann man eigentlich gar nicht dagegen sein. Das ist ja eigentlich was Gutes. Und es ist ja vielleicht gar nicht verkehrt, sich an diese Kriterien zu halten. Kritisch wird es dann, wenn man Ökonomisierung eben noch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, nämlich wenn es um das Eindringen von betriebswirtschaftlichen Kriterien, den sogenannten Marktprinzipien, in andere nicht ökonomische Bereiche geht. Also das ist etwas, da gehe ich auch nachher noch mal ein bisschen genauer drauf ein, dann würde man ja sagen, dann ist es vielleicht etwas, wo man auch eben eine kritische Lesart braucht, um diese Ökonomisierungsprozesse, die wir in der Gesellschaft beobachten, auch nicht nur zu beschreiben, sondern auch eine Kritik zu formulieren, zu sagen, das wollen wir eigentlich vielleicht gar nicht begründet. Ja? Das heißt, neutrale und kritische Lesart möchte ich unterscheiden, denn früher, und das wäre jetzt ein Blick etwas zurück, gab es ja auch, und die gibt es natürlich immer noch, nur sind sie nicht mehr dominant, gab es auch andere Organisationsprinzipien in unserer Gesellschaft, die eben nicht über Ökonomisierung, über Wettbewerbe oder über Rankings abgelaufen sind, sondern man hatte auch etwas wie Gemeinschaftsprozesse, Solidarität, Gemeinwohlorientierung. Das sind alles Dinge, die ja sozusagen auch den klassischen Ökonomisierungsprozessen entgegenstehen und immer schon entgegengestanden sind. Und die gibt es auch weiterhin. Das wäre also nicht so, dass es komplett verschwunden ist, sondern die Frage ist eher, was ist dominant? Und die These wäre eben, dominant sind eigentlich schon Ökonomisierungs- und Wettbewerbsprozesse in unserer Gesellschaft und die verdrängen zunehmend diese anderen alternativen Organisationsprinzipien. Es gibt, und da bin ich längst natürlich nicht der Einzige, es gibt auch Widerstand und kritische Reflexion zu diesen Prozessen der Ökonomisierung. Also die Wissenschaft ist natürlich, das können Sie sich vorstellen, nicht untätig geblieben. Das heißt, es gibt das Glossar zur Ökonomisierung von Bildung, das findet man seit 2014 online von der GEW unter anderem mit organisiert, wo immer wieder Begriffe kritisch unter diesem Ökonomisierungsaspekt angeschaut werden. Also da gibt es noch nicht so wahnsinnig viele Einträge, aber das kann man sich anschauen und man merkt, dass da Leute dahinter sind, die versuchen eben Bildung anders zu fassen, als man es vielleicht gegenwärtig zu fassen versucht, also eben auch ein Stück weit eine kritische Reflexion anstellen und dort Einträge formulieren. Dann gibt es was ganz Schönes, das sogenannte Bologna-Bestiarium. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Das ist eine Publikation von der Herausgeberschaft von unbedingten Universitäten. Dort gibt es auch zwei andere Bände. Der ist jetzt 2013 erschienen und in diesem Bologna-Bestiarium, das ist quasi von A bis Z, da gibt es Einträge zu ganz verschiedenen Begriffen, eben auch dann zu Rankings, zu Ökonomisierung beziehungsweise zur Professorenschaft, zu wissenschaftlichen Mitarbeitern, zu Modularisierung und so weiter. Also haben Sie ganz viele interessante Begriffe, die abgehandelt werden, die natürlich unter einem kritischen Blickwinkel sozusagen behandelt werden. Und dann ein kleiner Hinweis auf ein Buch, das geistert auch gerade so ein bisschen durchs Feuilleton, das ist von Konrad Paul Liesmann, eine sehr schöne Schrift, Geisterstunde, die Praxis der Unbildung, eine Streitschrift. Das ist sehr empfehlenswert und das ist jetzt exemplarisch ausgewählt, wo Sie sehen können, es tut sich was. Also man nimmt diese Ökonomisierungsprozesse oder dieser Bologna-Prozess, der ja auch damit zu tun hat, den nimmt man nicht einfach hin, sondern es gibt schon auch immer wieder kritische Geister, die ein Stück weit auch versuchen, das zu hinterfragen und Alternativen zu formulieren. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, wie nur zu kritisieren, aber gerade zum Beispiel Konrad Paul Liesmann hat auch Vorschläge, was besser laufen könnte und was man anders machen könnte. Ob man dann damit einverstanden ist, ist eine andere Frage, aber das lohnt sich. Dann nochmal, um wieder zurückzukehren in die Soziologie, gibt es den Vorschlag von Uwe Schimank und Ute Volkmann, den Sie vor einiger Zeit gemacht haben, wo Sie sagen, Ökonomisierung bezeichne, Zitat, den Vorgang, durch den Strukturen, Prozesse, Orientierungen und Effekte, die man gemeinhin mit der modernen kapitalistischen Wirtschaft verbindet, gesellschaftlich wirkmächtiger werden. Das ist eigentlich, finde ich, auch eine allgemeine, aber doch eine gute Definition dessen, was Ökonomisierung jetzt auch stärker aus einer organisationssoziologischen Perspektive, die Schimank und Volkmann hier einnehmen, auch bedeuten kann. Also die gesellschaftliche Wirkmächtigkeit von Ökonomisierung, das ist sozusagen ein wichtiges Kennzeichen, dass Ökonomisierung in andere Bereiche, die nicht ökonomisch primär sind, einwandert und dort eben auch wirkmächtig wird. Semantiken des Wettbewerbs, das ist etwas, wo Sie schon sehen jetzt, ich habe dieses Bild ausgewählt, das benutze ich eigentlich ganz gerne, wo man sich begegnet im Kampf oder im Wettbewerb, wo man hier ungleich vielleicht auch noch aus einer Gender-Perspektive sozusagen versucht zu gewinnen, ja, in einem Spiel. Das ist ein klassisches Wettbewerbsverhalten. Wettbewerb als Wettkampf, das ist eigentlich genau das, was es meint. Und das habe ich vorhin Ihnen schon angedeutet. Ich möchte versuchen, diesen Wettbewerbsbegriff und auch das Konzept etwas auseinanderzunehmen und die Vieldeutigkeit des Begriffs auch klar zu machen. Wettbewerb als Wettkampf stammt natürlich ursprünglich aus Sport und Spiel. Das kann man sehr schön zeigen. Und diese Wettbewerbsform wird natürlich auch, das sehen Sie jeden Tag im Fernsehen, wird als legitim erachtet. Also Wettbewerb als Wettkampf ist sozusagen unproblematisch. Das machen wir vielleicht nicht selber, aber andere machen das täglich und damit haben wir auch kein Problem. Im Gegenteil, es wird eigentlich sogar oftmals sehr hoch geachtet, dass sich Sportler und Sportlerinnen diesen Wettbewerben stellen und um die Krone sozusagen kämpfen. Ein weiteres Moment sind die Wettbewerbsmärkte. Das ist in Bezug auf die Semantik des Wettbewerbs vielleicht sogar mit das Wichtigste, weil es sehr dominant ist in unserer Gegenwartsgesellschaft. Die Wettbewerbsmärkte, wo es verschiedene Anbieter um Märkte und Kunden sozusagen gibt. Und idealerweise soll dieser Wettbewerb unter dem Zustand vollständiger Konkurrenz stattfinden. Und das ist dieser Marktwettbewerb, der in Anbieter und Nachfrager hat und dementsprechend versucht, dort Konkurrenz und Vorteile für sich in Anspruch zu nehmen, ist etwas, was sehr dominant in der Gegenwartsgesellschaft geworden ist, könnte man sagen und auch zeigen. Und dementsprechend nimmt es eine hegemoniale begriffliche Stellung in diesen Semantiken ein. Darauf komme ich später noch mal ein bisschen zurück. Als Kampf um Vorherrschaft, jetzt wird es schon etwas anstrengender bzw. verschärfter. Der Wettbewerb hier ist einer, der auf Abneigung basiert. Das heißt, man steht zwar in einer Beziehung zu seinem Konkurrenten, aber man will ihn besiegen, man will über ihn herrschen. Und es gibt auch keine Kooperationsangebote, sondern es geht um eine kämpferische Auseinandersetzung. Es geht um einen Kampf um Vorherrschaft, wo einer sagen kann, ich habe gewonnen und du hast verloren. Das ist die Kampf um Vorherrschaft. Und als letztes Moment, Wettbewerb als Rivalität, das habe ich nochmal gefasst als konkurrenzorientiertes Verhalten. Also auf der Handlungsebene, das sehen Sie ja auch täglich im Arbeitsprozess zum Beispiel, geht es hier darum, wie verhält man sich gegenüber einem anderen Arbeitnehmer, wie verhält man sich um einen Job vielleicht zu bekommen oder diesen Job besser zu machen. Also auch konkurrenzorientiertes Verhalten finden Sie eigentlich ständig. Finden Sie natürlich auch an Universitäten, ist ein Stück weit auch völlig normal. dass es das gibt. Es wird vor allen Dingen dann relevant, wenn es etwas zu verteilen gibt, also wenn Macht, Reputation, Zuneigung oder solche Dinge auf dem Spiel stehen, dann geht es darum, dass man den anderen, den Konkurrenten aussticht und mit ihm rivalisiert. Das kriegen Sie ständig mit in den Medien, aber auch wer an Universitäten gearbeitet hat oder arbeitet, weiß genau, glaube ich, was ich meine. Also das läuft häufig auch indirekt, was nochmal eine Erweiterung wäre und ist dann besonders schwer natürlich zu identifizieren. Wie sieht es heute aus mit den Universitäten? Das ist eigentlich ein Punkt, den möchte ich gerne machen, um nochmal ein bisschen Kennzeichen der modernen oder der postmodernen Universität etwas klarer zu verdeutlichen, klarer zu machen, damit man auch dann vielleicht später sieht, warum ich die Thesen am Schluss so formuliert habe, wie ich sie formuliere, beziehungsweise wo ich dann auch eben vielleicht Handlungsbedarf sehe und wo vielleicht nicht. Das heißt, was man sieht, das sind die künstlich geschürten Wettbewerbe in Deutschland zum Beispiel beim CHE-Ranking, wo bestimmte Universitäten, wo bestimmte Dinge gemessen werden und dann in einen Wettbewerb, der künstlich aufgezeichnet wird, sozusagen dann gebracht werden, wo man eben auch nicht verschont bleibt, wenn man sich in diesen Universitäten bewegt. Ganz wichtig ist mir ein Punkt, da wird es vermutlich auch bei Jürgen Kaube dann ein Stück weit darum gehen in der nächsten Woche, wenn es um das Einsickern von Kennzahlensteuerung. Das heißt, es ist eine Managementtechnik, eine Managementmaßnahme, die in die Universitäten zunehmend eingesickert ist. Da gibt es auch mittlerweile einige Publikationen. Ursprünglich ist eigentlich die Arbeit von Nicholas Rose aus dem Jahr 1991 zu nennen, der dieses Governing by Numbers populär gemacht hat. Und darauf haben sich immer wieder auch Bildungssoziologen, Soziologinnen bezogen, aber auch andere und haben dieses Moment Steuern und Regieren über Nummern, über Zahlen sozusagen prominent gemacht. Und das ist eigentlich eben schon nicht mehr ein ganz neues Ding, sondern gibt es schon jetzt über 30 Jahre. Also insofern, oder fast 30 Jahre. Insofern ist es eigentlich eine spannende Geschichte, dass man vielleicht denkt, es ist relativ jung, ist es aber gar nicht. Wichtig ist auch die Umstellung von einer reinen Input hin zu einer Output-Steuerung. Also man schaut vor allen Dingen darauf, was wird denn produziert, in welchen Mengen, was für Drittmittel, was für Publikationen, wie viele Publikationen, wie viele Studenten, wie viele Absolventen hat man produziert. Also es ist eine klare Output-Steuerung, die auch dann wichtig wird, wenn es um die Frage der Verteilung von Geldern geht, dass man dann diese Output-Steuerung besonders in Anschlag bringt. Man orientiert sich dabei primär an quantitativen Outputs, also die qualitativen, da ist man noch nicht so ganz so weit, wobei man gemerkt hat, dass man natürlich auch die eigentlich mit einbeziehen muss, um wirklich auch sagen zu können, was denn notwendig wäre. Ja, aber klassischerweise ist es natürlich viel einfacher zu quantifizieren als zu qualifizieren, in Anführungsstrichen. Ja, deswegen hat man auch damit die quantitativen Outputs eigentlich von Anfang an favorisiert. New Public Management, das läuft eigentlich auch schon seit vielen Jahren an Universitäten. Das kann ich aus eigener Erfahrung für deutsche und schweizerische Universitäten aufzeigen und beschreiben. Da geht es im Prinzip um das Einsickern von Effizienz- und Effektivitätsvorstellungen, dass man eigentlich ganz klar versucht, die Universitäten am Markt fit zu machen, wie es dann immer so schön heißt, oder dass man versucht, sozusagen unternehmerische Universitäten zu schaffen. Hier ist wichtig, dass es, oder was dabei rauskommt, ist eigentlich meiner Meinung nach, man bewertet die Leistungsfähigkeit von Universitäten oder auch von Forscherinnen einseitig. Und man hat eigentlich eben, vorhin habe ich schon angedeutet, die qualitativen Momente nicht berücksichtigt. Man hat Kennzahlensteuerungen, die teilweise sehr abstrakt und teilweise auch willkürlich in Anschlag gebracht werden und wo man eigentlich manchmal sich wirklich fragen kann, wieso soll das jetzt eine Rolle spielen und warum hat anderes gar keinen Eingang gefunden. Also es ist eine sehr einseitige Bewertung, die dort gerade durch die quantitative Orientierung stattfindet. Weiter als Kennzeichen, das kennen Sie vermutlich auch alle, diese schöne Rede von den Leuchttürmen der Exzellenz. Man will Leuchttürme haben und fördern, man möchte Leuchttürme der Exzellenz, eigentlich ein sehr schönes Bild und man denkt, ja, das müssen ja alle eigentlich haben, das ist ja wunderbar. Und Michel Serres, ein französischer Philosoph, hat dazu, finde ich, etwas sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, also in der deutschen Übersetzung, der Leuchtturm erhellt, erleuchtet nicht. Er warnt vor Hindernissen wie Felsen und signalisiert, hier geht es nicht lang. Also das ist sozusagen, da führt es auch mal, da wollen wir ja gar nicht hin. Aber die Leuchttürme der Exzellenz, das wollen ja eigentlich alle, die an Universitäten sind. Wir wollen ja exzellent sein. Wenn wir nicht exzellent sind, haben wir ein Problem. Deswegen fand ich das so schön, wie Michel Serres das eine andere Richtung dreht sozusagen, dass man auch das nicht nur positiv sehen kann, sondern dass der Leuchtturm eben auch tatsächlich Gefahr bedeuten kann. Was sind die Effekte dessen, was ich jetzt schon aufgezeigt habe? Es ist eine Ungleichheit, die sich zeigt, eine Polarisierung. Wir haben Universitäten, die diesen Rang haben der Exzellenz. Wir haben viele, die es nicht haben. Wir haben ein Ungleichgewicht von West und Ost. Wir haben ein Ungleichgewicht auch teilweise von Nord und Süd. Das wissen Sie vermutlich alles, deswegen gehe ich darauf nicht näher ein. Also faktisch ist es so, dass es wirklich Ungleichheitsprozesse initiiert hat und weiter zementiert hat. Das Matthäus-Prinzip, das hat Michael Hartmann sehr schön beschrieben in seinen Arbeiten, zu den Leistungseliten, nicht nur an Universitäten, aber eben auch dort hat er eigentlich sehr schön nachgewiesen, dass wer hat, dem wird gegeben. Also es ist so das alte Motto natürlich, was Sie auch alle kennen. Und das kann man natürlich sehr schön sehen, dass die alteinehrwürdigen Universitäten im Zweifelsfalle eher profitieren und eher bedacht werden mit Mitteln als neue Universitäten oder solche, die eben noch nicht so einen Stellenwert in der Forschungslandschaft gefunden haben. Das ist etwas, was man auch kritisch beäugen muss und da sind die Arbeiten von Michael Hartmann sehr einschlägig. Und natürlich Elitismus, also sozusagen eine ganz klare Orientierung an Elite und Exzellenz, was ja begrifflich auch ein Stück weit zusammengeht, was immer bedeutet, dass es diejenigen, die das bekommen, sind dann oben und die anderen sind unten oder sind dementsprechend nicht dabei. Also werden ausgeschlossen, beziehungsweise haben von dieser Elite eigentlich nur den Anreiz, eben auch selber Elite werden zu wollen, aber dann feststellen zu müssen, dass sie es nicht sein können. Und das ist eigentlich auch ein Problem und das ist, denke ich, auch ein Effekt, den wir heute durch die neueren Entwicklungen sehen und den kann man, glaube ich, auch kritisch beurteilen. Damit bin ich wieder bei den, also nachdem ich jetzt die Kennzeichen nochmal klarer gemacht habe, bin ich jetzt bei den Wettbewerbskulturen gelandet. Und das möchte ich Ihnen auch ein bisschen detaillierter vorstellen. Wettbewerbskulturen, warum Wettbewerbskulturen? Um einfach nicht nur davon ausgehen zu müssen, es gibt nur eine Wettbewerbskultur, es gibt nur einen Wettbewerb, der in unserer Gesellschaft vorherrschend ist. Nein, könnte man sagen, in Anlehnung auch an Mühlmeier, es gibt verschiedene Wettbewerbskulturen und es macht Sinn, diese auszudifferenzieren, weil dann haben wir auch kritisches Potenzial, um beherrschende und herrschende Kulturen kritisieren zu können. Es gibt einen positionalen Wettbewerb. Der positionale Wettbewerb zeichnet sich dadurch aus, dass es geht darum, in einem Vergleich Konkurrenten, rivalisierende Konkurrenten zusammenzubringen und einen sozusagen eine Positionsabgleich vorzunehmen. Das ist eigentlich die Idee von einem positionalen Wettbewerb. Ja. Dahinter stecken natürlich oft auch Machtprozesse, das können Sie sich denken. Bei diesem Wettbewerb geht es vor allen Dingen darum zu sagen, ja, du hast gewonnen, du bist der Sieger, das sogenannte The Winner Takes It All Prinzip, alle anderen fallen hinten runter und haben eigentlich von diesem Wettbewerb nicht mehr so wahnsinnig viel. Also der Profiteur ist eigentlich eben The Winner und hat dementsprechend dann auch das Vorrecht, als Sieger aus dem Wettbewerb hervorzugehen. Zum Beispiel, ganz klassisch, dort macht es ja auch sehr viel Sinn, bei der Besetzung einer Stelle kommt genau ein Kandidat zum Zuge und alle anderen haben das Nachsehen, können vielleicht dann später nachrücken, aber im Prinzip geht es darum zu sagen, du hast die Stelle, du hast gewonnen, alle anderen haben es eben nicht geschafft. Hyperagonaler Wettbewerb, schon der Begriff macht es deutlich. Hier geht es darum, um eine gesteigerte Form des Wettbewerbs zu charakterisieren. Hier geht es darum, den Gegner nicht nur in einem Wettbewerb ihm zu begegnen, sondern den aggressiv Konkurrierenden auch zu vernichten. Also da geht es nicht darum zu sagen, okay, ich will jetzt dann auch, dass du nachher noch was hast davon, sondern es geht darum, im Prinzip den anderen gar nicht mehr im Wettbewerb auftauchen zu lassen, sondern ihn aus dem Wettbewerb zu entfernen beziehungsweise ihn zu vernichten. Es gibt hier, ähnlich wie beim Wettbewerb davor, einen Gewinner, der alle anderen besiegt hat und der sich am Markt positionieren kann. Und das ist natürlich etwas, was Sie vor allen Dingen in ökonomischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen immer wieder finden. Sie finden das bei feindlichen Übernahmen, auch im strategischen Management finden Sie Anleihen eines hyperagonalen Wettbewerbs, wo es wirklich darum geht, Marktanbieter, andere Marktanbieter vom Markt zu verdrängen und dementsprechend auch andere Unternehmen feindlich in diesem Fall zu übernehmen und so sich den Siegespott sozusagen zu holen und dementsprechend gesteigert als Wettbewerber aufzutauchen. Relationsfixierend, differenzminimierender Wettbewerb. Das ist eine weitere Form, eine dritte Form, die wir auch finden, nämlich deshalb wichtig, weil er läuft primär antiagonal, also nicht wie vorher hyperagonal, wo es wirklich darum geht, geschärft aufzutreten, sondern hier läuft es idealerweise kooperativ und fair. Also hier geht es nicht darum, den anderen zu vernichten, sondern zu sagen, okay, wir konkurrieren zwar, und das erleben Sie auch an Universitäten, man konkurriert und im nächsten Projekt ist man dann plötzlich Kooperationspartner. Das kann natürlich auch passieren. Ja, also es ist eigentlich ein sehr wichtiger Wettbewerb, den man hier relationsfixierend nennen könnte. Auch dieser ist natürlich platzzuweisend. Also es geht nicht nur darum zu sagen, ich bin der Erste und alle anderen spielen keine Rolle, aber hier geht es schon darum zu sagen, ich bin der Erste, du bist vielleicht der Zweite oder der Dritte. Zum Beispiel die Diskussionsrunde, der Ideenwettbewerb um das bessere Argument, dass man hier natürlich sagen könnte, okay, du hast es zwar vielleicht in dem Moment keinen Stich gehabt, aber in der nächsten Diskussionsrunde bist du wieder dabei und hast dann auch die Chance, im Wettbewerb neu zu bestehen und auch vielleicht dann als Sieger hervorzugehen. Das ist ja eigentlich eine harmlose Form der Begegnung im Wettbewerb. Differenzbetonter Wettbewerb. Hier werden Unterschiede nochmal klar gemacht und auch deutlich betont eben. Er ist auch antiagonaler Art und er läuft mit mehreren Konkurrenten im Idealfall ab, also nicht nur eigentlich mit ein oder zwei, sondern eigentlich mehrere. Und hier gibt es Platzierungen und Zuweisungen. Das heißt, der Wettbewerb führt dazu, dass man sagen kann, es gibt einen ersten, einen zweiten und einen dritten und so weiter. Ja. Natürlich, klassisch jetzt, gerade in der aktuellen Zeit, das Skirennen im Wintersport zum Beispiel, dass man natürlich dann eben sieht, die ersten, zweite, dritte, die haben was, die bekommen dann Medaillen und der vierte bekommt schon nichts mehr, hat dann einen Ehrenplatz, oder wie man es immer so schön nennt, aber er hat eigentlich faktisch dann auch schon wieder ein Problem, weil nur die ersten drei dann auch aufs Siegertreppchen dürfen. So, jetzt kommt meine Grafik, die mich sehr viel Arbeit gekostet hat. Das ist, also nicht jetzt das zu erstellen, sondern sie zu erarbeiten. Das ist aus dem Wettbewerbsbuch, Soziologie des Wettbewerbs. Hier müssen Sie im Prinzip eigentlich nur mal, geht es nur um die oberen. Das untere, das ist quasi, das hat jetzt für heute nicht so eine große Relevanz. Ich möchte aber trotzdem kurz erklären, was ich da gemacht habe. Ich habe versucht, das sind die Felder hier oben. Ich habe versucht, auf vier verschiedenen Feldern in unserer Gesellschaft, eines davon ist eben die Universität, aber auch die Finanzmärkte oder der Hochleistungssport und die Online-Plattformen, wo es um Liebe geht, habe ich versucht, hier aufzuteilen und hier nochmal auf der Achse verschiedene Dimensionen klarzumachen. Subjektivierungsimperative, also wie werden wir in diesen Feldern sozusagen als Subjekte gemacht? Nach welchen Kriterien wird Anerkennung, Leistung und Erfolg vergeben? Was sind stabilisierende, destabilisierende Effekte auf Systemebene in diesen Feldern? Und dann eben so als Krönung die Wettbewerbskulturen. Also zu sagen, daraus ergeben sich vier Wettbewerbskulturen, die ich Ihnen ja gerade etwas näher vorgestellt habe. Und dann war auch die Frage, wie kann man die dann den jeweiligen Feldern zuordnen? Also es ist quasi so eine Quintessenz, die ich versucht habe herauszupräparieren in meiner Arbeit. Ganz oben sehen Sie jetzt bei den Subjektivierungsimperativen in Bezug auf Bildung natürlich die Internalisierung des Leistungswettbewerbs. Das ist eigentlich für die Subjekte, für uns alle, wenn wir an Universitäten etwas werden wollen, wichtig. Das heißt, die Exzellenz, habe ich mal in Anführungsstrichen gemacht, gleichzeitig wichtig, Selbstvermarktung, Inszenierungsmöglichkeiten zu betonen, nämlich sozusagen auch hier als jemand aufzutreten, der in der Lage ist, seine Produkte, Publikationen, Vorträge oder auch Lehre zu vermarkten. Leistung, Anerkennung und Erfolg, immer zunehmend Publikationen in hochrangigen Zeitschriften, englischsprachig am besten, Hoher Output hatte ich vorhin auch schon erwähnt, Drittmittelorientierung, das sind alles Dimensionen, wo Sie Anerkennung bekommen, wenn Sie das an Universitäten schaffen oder erreichen. Stabilisierungseffekte, Exzellenz, aber auch Exklusionsprozesse drohen durch Abweichen vom Standard. Also wenn Sie abweichen von dem, was gerade Norm ist, nämlich eben exzellent zu sein, dann droht Ihnen exkludiert zu werden, auch dass Sie weniger Mittel zugewiesen bekommen. Und natürlich dahinter steckt diese Aufteilung in Forschungs- und Lehruniversitäten, die auch sehr stark umstritten ist, wo man immer sagen kann, wollen wir das eigentlich wirklich, dass manche Unis nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch Forschung machen oder schwerpunktmäßig Forschung machen und andere sollen dann für die Lehre da sein. Das ist auch eine lange Diskussion. Und dann eben, das, was ich dann am Schluss gemacht habe, zu sagen, okay, was wir eigentlich jetzt sehen, ist eine Entwicklung von einem eher differenzorientierten Wettbewerb hin zu einem positional-agonalen Wettbewerb an Universitäten. Das kann man auch historisch aufzeigen und kann man auch historisch begründen, dass sich eben diese Wettbewerbe schon in Richtung Agonalität entwickelt haben. Und das zeige ich im Einzelnen eben in meiner Arbeit etwas detaillierter, auch mit einer noch ausführlichen Argumentation. Und das ist nur mal, damit Sie sehen, wie das gebaut worden ist, quasi, wie ich das versucht habe zuzuordnen. So, und die anderen Dinge, wo es dann um Ökonomie und Sport und um Liebe geht, die können Sie dann gegebenenfalls auch nachlesen, wenn Sie Interesse haben. Dann sehen Sie auch, wie ich das jeweils versucht habe zu verdichten. Das Beispiel der Exzellenzinitiative, das ist der sechste Punkt. Ausgezeichnet, das werden Sie, wenn Sie in der Exzellenzinitiative sozusagen erfolgreich waren, dann sind Sie ausgezeichnet, dann sind Sie exklusiv schon fast, beziehungsweise Sie haben dann einen besonderen Status in der Hochschullandschaft bekommen. Und wenn Sie das nicht bekommen haben, müssen Sie schleunigst dafür sorgen, dass Sie dazugehören und dass Sie möglichst diesen nicht exzellenten Status verlassen. Das hat angefangen eigentlich in den Nullerjahren, aber 2005 war ein wichtiges Jahr, nämlich ein wichtiges Stichwort, 2005 die Bund-Länder-Vereinigung, die die Ziele der Exzellenzinitiative folgendermaßen umrissen hat. Es soll zu einer nachhaltigen, auch ein schönes Wort, Stärkung des Wissenschaftsstandorts kommen, was immer das im Einzelnen dann heißen mag, aber hört sich erstmal ganz gut an. Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Ja, also das ist natürlich auch in Zeiten von Konkurrenz aus USA und China, vor allen Dingen hat man gemerkt, man muss irgendwie jetzt was machen, sonst geht Europa, speziell in Deutschland, unter. Das war in der Schweiz genau das Gleiche. In der Schweiz können Sie das auch sehen, wie dann in den 90er Jahren die Universitäten angefangen haben, festzustellen, dass sie nicht wettbewerbsfähig sind, außer der ETH. Und dann gemerkt haben, sie müssen was tun, sie müssen sich anstrengen, sie müssen versuchen, international wieder besser aufgestellt zu sein. Seitdem hat diese Initiative mehr Runden erfahren, das wissen Sie. Und die waren dann auch mehr oder weniger erfolgreich oder eben auch nicht erfolgreich für die Universitäten. Auch das ist bekannt. Es gibt drei Förderlinien in dem Zusammenhang, für die, die es noch nicht wissen. Es gibt die sogenannten Zukunftskonzepte, wo es um die Entwicklung der Gesamtuniversität gehen soll. Es gibt die sogenannten Exzellenzcluster. Es geht um Förderung der Forschung eines Themenkomplexes, wo verschiedene Forscher, 25 etwa, sozusagen zusammenarbeiten und an einem Thema sitzen. Auch eine interessante Idee. Dann die Graduiertenschulen, Förderung von Doktoranden in einem breiten Wissenschaftsgebiet. Das sind eigentlich so drei Förderlinien, die sich eigentlich durchhalten. Exzellenzinitiative hat natürlich viel auch, und das hat man relativ schnell herausgefunden, auch Leute, die sich dann früh mit der Sache beschäftigt haben. Es gibt so etwas wie eine Rhetorik der Exzellenz. Ja. So wie es eine Rhetorik des Wettbewerbs oder der Ökonomisierung gibt, die Sie überall in den Medien finden, hat die Rhetorik der Exzellenz auch zugeschlagen. Richard Münch spricht in dem Zusammenhang auch natürlich in Verbindung mit der Rhetorik des Standortwettbewerbs an, den wir auch schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich immer wieder mal gebetsmühlenartig hören und wo wir immer wieder drauf gestoßen werden, dass der Standort nicht mehr wettbewerbsfähig, also Deutschland oder die Schweiz, und nicht mehr wettbewerbsfähig ist und was tun muss, damit diese Wettbewerbsfähigkeit wiederhergestellt wird. Und wichtig ist aber auch, dass mit dieser Orientierung an Exzellenz und dieser Rhetorik sich ein selbstlegitimierender Rationalitätsmythos verbinden lässt. Das scheint mir persönlich, deswegen habe ich das nochmal rausgegriffen, dass dieser Rationalitätsmythos, der sich weithin von der Darstellung und Konstruktion der Exzellenz in der Öffentlichkeit entfernt habe, das geht auf Richard Münch zurück, der die akademische Elite und andere Bücher dazu veröffentlicht hat, einen wichtigen Punkt, der, glaube ich, oft unterschätzt wird und den man wahrscheinlich gar nicht so oft sagen darf. Münch ist mittlerweile emeritiert, der durfte das sagen. Aber er hat, glaube ich, diesen selbstlegitimierenden Rationalitätsmythos einen sehr wichtigen Punkt gemacht, um einfach auch zu sehen, was eigentlich das Reden von Exzellenz eigentlich auch wirklich bedeutet. Nämlich, sie soll uns den Eindruck vermitteln, dass es etwas Rationalitätsmäßiges sei, was da geschieht, und dass es eben auch etwas Selbstlegitimierendes hat, wenn man sich diesen Titel oder wenn man sich dieses Wort sozusagen dann auch auf die Fahnen schreiben kann. Schlimmer noch könnte man sagen, die Exzellenzinitiative würde aber Kartell-, Monopol- und Oligarchiestrukturen fördern. Also sie wäre nicht fair, sie würde eben nicht für einen Wettbewerb im klassischen Sinne sorgen, sondern sie würde Wettbewerb verhindern. Noch einmal Münch dazu. Wissenschaft und Forschung werden in Deutschland von Kartell-, Monopol- und Oligarchiestrukturen beherrscht und in ihrer Entfaltung gehemmt. Sie unterdrücken Wettbewerb, Vielfalt, Kreativität und offene Wissensevolution zulasten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Das finde ich ganz spannend, dass hier Münch sozusagen den einen Wettbewerb gegen den anderen Wettbewerb, wenn Sie so wollen, setzen. Sein Befund ist ja eigentlich so, dass er sagen würde, der Wettbewerb sollte doch eigentlich gefördert werden, wird aber in Deutschland eigentlich über diese Strukturen Monopol, Oligarchie eigentlich behindert. Das heißt, ihm geht es eigentlich, wenn man so will, um den wahren oder wenn man so will, um den richtigen Wettbewerb, der auf internationalen Ebene dann auch zum Zuge kommen soll. Und er will eigentlich nicht, er argumentiert nicht gegen diesen Wettbewerb, sondern er will eigentlich, dass die Bedingungen dafür geschafft werden, dass es auch auf der internationalen Ebene funktioniert. Das fand ich sehr spannend und die Arbeiten von Münch sind ja auch einschlägig bekannt und das lohnt sich immer wieder mal zu lesen, was er auch weiterhin dazu kommentiert. Die Bedeutsamkeit der Exzellenzinitiative ist aber nicht nur auf der rhetorischen Ebene sondern wichtig, sondern sie hat auch eine hochschulkulturelle Bedeutsamkeit erlangt. Wir haben einen Paradigmenwechsel, kompetitiv statt egalitär. Also das ist genau das, was ich eigentlich jetzt auch die ganze Zeit schon versuche zu entwickeln. Dann man muss Identifizierung der eigenen Stärken und Schwächen vorantreiben. Die Zielfindung als Profilschärfung, Strategiefähigkeit, das sind alles Vokabeln, die aus Managementbereichen oder aus den Managementtechniken heraus Sie vielleicht auch schon kennen. Die Sichtbarkeit der Universitäten muss erhöht werden, national und international. Und eben, last but not least, Wettbewerb soll das Betriebskonzept schlechthin sein. Also hier sehen Sie schon so einen Umschwung von bestimmten egalitären Strukturen hin zu Strukturen, die eben sehr stark dann doch auf Management und Organisation Wert legen. Dementsprechend lautet die fast schon logische Konsequenz, man soll doch Schluss machen mit der Gleichheitsfiktion. Also man soll doch gar nicht mehr davon ausgehen, dass Gleichheit etwas sei, was man erreichen wolle oder könne, sondern nein, man soll doch gleich sagen, es ist eh klar, es gibt Ungleichheit und dann können wir die Ungleichheit auch weiter behalten und können sie eigentlich auch legitimatorisch mit Exzellenz fördern. Dass sich natürlich hier der Marktmechanismus sozusagen breit gemacht hat, herrschaftlich breit gemacht hat, ist ein wichtiges Ergebnis und dass andere Verteilungsmechanismen, das hatte ich vorhin auch kurz angedeutet, in den Hintergrund gedrängt werden. Das ist eigentlich noch zugespitzt, nur der Markt, und der Markt wird über Wettbewerber organisiert, wird als gerechtes Verteilungsverfahren anerkannt. Alles andere wird man nicht mehr tolerieren, will man nicht mehr tolerieren, weil zum Beispiel soziale politische Mechanismen, wo es um Chancengleichheit, auch Bevorzugung von schwächeren Universitäten geben könnte. Das will man nicht mehr, weil sie sozusagen keine Legitimation dafür haben, am Markt bestanden zu haben, sondern man würde sie quasi künstlich füttern, unterfüttern und hätte dann im Prinzip eigentlich das Ergebnis, dass man nicht mehr wettbewerbsfähig sei. Also das ist eigentlich eine Zuspitzung der Diskussion, wie wir sie die letzten Jahre schon erlebt und geführt haben. Empirische Studien zeigen aber auch deutlich, dass es eigentlich wenig Sinn macht, ganzen Hochschulen oder auch ganzen Fakultäten mit Exzellenz zu belegen und zu sagen, das war jetzt ist eine exzellente Hochschule. Das ist eigentlich irreführend. Exzellent können vielleicht Gruppierungen, Forschungseinrichtungen im Kleineren sein, aber vor allen Dingen einzelne Wissenschaftler sein, wo man sagen kann, der hat vielleicht besonders gut Sachen gemacht, aber man kann sie eigentlich sozusagen gar nicht auf einer übergreifenden Ebene wirklich belegen. Noch einmal zurückzukommen auf diese legitimatorische Funktion, die mir eigentlich am wichtigsten scheint, dass man nämlich sagen kann, die Existenz von Elite-Universitäten, auch Spitzenforschung und exzellenter Nachwuchsförderung wird durch diese Exzellenzinitiative beglaubigt. Das wettbewerbliche Auswahlverfahren liefert die Bescheinigung für die Anwendung des Leistungsprinzips. Also es ist quasi eben die Legitimation, und da spielt der Wettbewerb eben auch mit hinein. Durch Elite- und Leistungsprinzip, an dem wir jetzt uns natürlich orientieren, öffnen sich Universitäten gesellschaftlichen Forderungen nach einer Bewährung am Markt und geben diesen aber auch nach. Also man könnte ja auch sagen, naja, man will das ja eigentlich gar nicht. Nein, man will es, und dementsprechend sind die, die sich dem nicht beugen, in einer schlechteren Position. Und das ist eigentlich, glaube ich, der zentrale Punkt, wenn man sich mit der Exzellenzinitiative auf einer strukturellen und auch aus einer soziologischen, kritischen Perspektive beschäftigt. Noch einmal zusammengefasst aus einem Zwischenbericht zur Evaluierung von der Exzellenzinitiative auf der Ebene, Zitat von Sondermann und anderen, des gesamten Wissenschaftssystems werden die Differenzierungsfolgen zu bilanzieren sein. Neben Leistungssteigerungen bei den Geförderten sind dies auch die Wettbewerbsauswirkungen bei den Nicht-Geförderten. Das wird ja gerne vergessen. Also es ist genau der Punkt, weswegen ich auch mich mit dem Wettbewerbsthema beschäftigt habe, dass man natürlich sagen kann, naja, wenn alle sozusagen profitieren würden, dann wäre es ja eigentlich gut. Aber was machen wir eigentlich mit denen, die eben negativ profitieren von dem Wettbewerb? Was macht man mit denen, die nicht gefördert werden? Bisher ist unklar, wie sich stimulierende Wettbewerbswirkungen und mögliche Verluste von Wettbewerbsfähigkeit zueinander verhalten, welchen Stellenwert die Exzellenzinitiative jenseits der öffentlichen Aufmerksamkeit im Gesamtfeld der Forschungsförderungsmaßnahmen hat. Also ein ziemlich klares und aber auch etwas nicht ganz befriedigendes Zwischenfazit. Was dann tatsächlich bei rauskommt, muss man noch sehen. Die Exzellenzinitiative wird ja gerade evaluiert seit September 2014 und demnächst, also ich glaube 2016, sollen dann auch Ergebnisse vorliegen. Und dann wird man sehen, was es tatsächlich gebracht hat und wo man wirklich auch vielleicht nachbessern muss. Und ich glaube, da gibt es einiges zum Nachbessern. Damit möchte ich den Vortrag mit Fazit in Thesen beschließen, mit den Fragen, welche Universität, welche Bildung, um das Ganze nochmal ein bisschen abzurunden und auch vielleicht nochmal Ideen mitzugeben, auch vielleicht auch für die Diskussion, beziehungsweise auch dann für Sie, dass Sie Interesse vielleicht bekommen haben, selber nochmal nachzudenken, was eigentlich gerade an Universitäten passiert, was auch mit den Bildungsidealen, die wir ja alle hatten oder haben, geschehen ist. Das möchte ich thesenartig machen. Ich fange an mit dem zentralen Punkt Ausbildung und oder Bildung. Hier könnte man natürlich ganz vieles dazu sagen, dass jetzt auch in einem Zusammenhang mit Ökonomisierungsprozessen immer wieder in Erscheinung tritt. Ich habe es mal in einer These versucht zusammenzufassen, auch entgegen der Leitideen einer exzellenten und elitären Elite-Universität. Es bedarf einer Neugewichtung des Verhältnisses zwischen Forschung und Lehre, also nicht nur auf der einen Seite Forschung, auf der anderen Seite Lehre für die, die eh nichts anderes können. Lehre und Forschung bilden eine notwendige Einheit, die dazu führt, an Universitäten nicht nur auszubilden, das geschieht ja, sondern auch Bildung in einem emphatischen Sinne zu ermöglichen. Also das wäre sozusagen natürlich ein Plädoyer im klassischen Sinne, weiterhin Ausbildung anzubieten, das geschieht eben auch und das ist auch gar nichts Schlimmes, das ist gut, aber eben dann auch gleichzeitig im Sinne der Universitas die Bildung im emphatischen Sinne zumindest zu ermöglichen für diejenigen, die es interessiert, weil durch Bologna, durch die Modularisierung ist das schwieriger geworden, das kann man auch zeigen. Chancenungleichheit oder Chancengleichheit. These 2, es kommt zu einer Zunahme der Ungleichheit zwischen den Universitäten. Das habe ich auch schon am Anfang aufgezeigt, auch als Effekt der Exzellenzbildung. Viel eher wäre die Frage, wie könnte eine Erhöhung der Chancengleichheit im Zugang zu finanziellen Mitteln und Ressourcen aussehen? Also was könnte man wirklich dagegen machen, damit man vielleicht von diesen Idee, dass es ja eh Ungleichheit geben muss, zu der Frage zurückzukehren, wie können wir eigentlich Gleichheit erzielen? Wie können wir eigentlich sozusagen auf der Ebene auch dann Mittel und Ressourcen verteilen unter einem anderen Schlüssel als vielleicht unter Marktgesichtspunkten, um dann auch für eine gerechtere Situation an Universitäten zu sorgen. Sinnlose Wettbewerbe, das greife ich nochmal auf, oder funktionale Wettbewerbe. Dazu könnte man auch viel sagen. These 3, dementsprechend auch von dem Hintergrund, was ich versucht habe zu entwickeln, mehr denn je käme es darauf an, in Anführungsstrichen sinnlose Wettbewerbe von funktionalen Wettbewerben nicht nur zu unterscheiden, sondern erstere möglichst aufzudecken, also diese Wettbewerbe zum Beispiel im Pharmabereich, in der Gesundheitsindustrie, wo man bestimmte Dinge einfach sinnlos produziert, um danach festzustellen, dass man sie gar nicht gebraucht hat, diese Dinge zu verabschieden und letzteren Geltung zu verschaffen. Also auch dort sich zu hinterfragen, brauchen wir eigentlich diesen Wettbewerb, um immer mehr Publikationen, immer hochrangigere Publikationen und wenn ja, warum oder warum eben auch nicht und wie kann man darüber auch sozusagen sinnvoll streiten und nicht von vornherein sagen, ja, quantitativ gesehen ist E-Klasse, muss mehr kommen und dann ist gut. Letzte These, Exzellenz und Elite, das ist auch nochmal vielleicht das abschließende Plädoyer beziehungsweise die abschließende Einsicht, wo man nochmal auch aus dem Bestiarium, Bologna Bestiarium, ist dieser Passus von Johannes Lau, der Grundfehler der Anwendung dieses Prinzips, also der Exzellenz, auf die Hochschulen im Besonderen ist jedoch, dass das, was Universitäten produzieren, also zum Beispiel Publikationen oder eben bestimmte Lehrinhalte, sich nicht immer an klaren Wertschemata messen lässt. Hinweis auf Ranking, weil dort werden die genau dann eingesetzt. Und es somit Universitäten, die ein besseres, erlesenes, eben elitäres Wissen produzieren, nicht geben kann. Also das ist eigentlich sozusagen, einerseits wird es behauptet, man würde was besonders Erlesenes machen und auf der anderen Seite ist es eigentlich so, dass es ja gar nicht funktionieren kann, weil man ist immer die Frage, was wird eigentlich miteinander verglichen. Das nur als Abschluss, als Fazit in Thesen, wo man im Prinzip nochmal sieht, dass es vielleicht doch einige Dinge gibt, die nicht so ganz rund laufen und wo man vielleicht auch Grund hat, kritisch zu sein. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.